AI agents are everywhere, automating tasks and making decisions at machine speed. But agents make mistakes. Just one rogue agent can do big damage before you even notice. Rubrik Agent Cloud is the only platform that helps you monitor agents, set guardrails, and rewind mistakes, so you can unleash agents, not risk. Accelerate your AI transformation at rubrik.com. That's rubrik.com.
Ich glaube, es gibt einen speziellen Platz in der Hölle für Menschen, die ihresgleichen das Leben schwer machen. Das trifft auch für manche Frauen zu. Also ich meine, wir haben ja auch in Deutschland eine Parteichefin einer rechtsextremen Partei,
Alice Weidel,
die verheiratet ist mit einer dunkelhäutigen Ausländerin, irgendwie mehrere Punkte, gegen die ihre Partei polemisiert. Das geht in meinen Kopf nicht rein. Ach Gott, wir haben eine rumänische Abgeordnete, die hin und wieder mal ein Kruzifix rausholt und quasi so eine Art Exorzismus betreibt. Wenn sie dann so einen Leichensack hochhebt, wenn es um Covid geht, dann wird sie auch mal des Saales verwiesen. Ich brauche eigentlich fast Tee als Infusion sozusagen.
Intravenös.
Also ich trinke eigentlich fast ständig Tee, wenn es irgendwie geht.
Das ist meine schwerste Entscheidung, der Hauptstadt-Podcast der Funke Mediengruppe. Wir treffen Politikerinnen und Politiker, die unser Land und unseren Alltag prägen.
Wir sprechen in diesem Podcast mit unseren Gästen darüber, was die schwerste Entscheidung in ihrem Leben war. Welche hat sie nachts wach liegen lassen? Über welche denken sie heute noch nach? Wir sind Julia Emmerich
und Jochen Gaugele aus der Funke Hauptstadtredaktion.
Heute bei uns im Studio ist Katharina Barley. Die SPD-Politikerin mit den britischen Wurzeln hat geschafft, was eigentlich noch keinem anderen Politiker vorher gelungen ist. Sie war innerhalb eines Jahres Familienministerin, Arbeitsministerin und Justizministerin und zum Teil sogar parallel. Dann führte sie die SPD im Frühjahr 2019 als Spitzenkandidatin in die Europawahl und blieb fortan in Brüssel. Heute ist Katharina Barley Vizepräsidentin des Europäischen Parlaments und beobachtet die Berliner Politik von Brüssel aus. Schön jedenfalls, dass Sie heute bei uns sind, Frau Barley.
Ich freue mich auch. Vielen Dank für die Einladung.
Was war Ihre schwerste Entscheidung?
Na, sie klang im Intro eigentlich schon an. Meine schwerste Entscheidung war dieses wunderbare Justizministerium, in dem ich mich extrem wohlgefühlt habe, nach für mich wirklich zu kurzer Zeit wieder zu verlassen.
Dann war das gar nicht Ihre Eigenidee, wenn Sie so am Justizministerium gehangen haben?
Es war nicht wirklich meine eigene Idee, nein. Es war eine schwierige Zeit für die SPD. Wir waren damals in den Umfragen etwa bei 12% und die Europawahlen standen an, beziehungsweise die Vorbereitungen mussten getroffen werden. Und Parteichefin damals war Andrea Nahles. Wir kennen uns lange und gut, weil wir beide aus Rheinland-Pfalz kommen und etwa gleich alt sind. Und sie fragte mich dann. Und ich habe am Anfang auch erstmal Nein gesagt.
Das war aber schon ein Fragen, das ein Ja in Erwartung hatte. Also, oder hat sie sogar gesagt, Katharina, du musst?
Nein, sie hat mich ganz offen gefragt. Und ich habe ihr gesagt, du, das ist mein Traumjob hier. Ich bin ganz glücklich. Und sie hat es auch sofort akzeptiert. Beim ersten Mal.
Und was ist denn zwischen diesem Nein und diesem Ja dann passiert?
Naja, sie hat sich auf die Suche gemacht und wir haben uns auf die Suche gemacht. Und
es fand sich niemand.
Naja, es fand sich niemand. Sie müssen sich vorstellen, bei 12%, da war schon klar, da kann man jetzt nicht irgendwen aufstellen. Das muss idealerweise schon jemand sein mit einem gewissen Bekanntheitsgrad. Jemand, der die Partei mitziehen kann. Weil mit niedrigen Prozenten geht ja dann auch oft so eine gewisse Stimmung einher. Und deswegen hat sie auch nach jemand Ausschau gehalten, wo man das Europäische auch nicht erklären muss. Und das liegt bei mir natürlich auf der Hand.
Und wen wollten Sie an Ihrer Stelle ins Rennen schieben?
Ich habe da keinen Alternativvorschlag gemacht. Ich sah da am Anfang auch keine Notwendigkeit für.
Und irgendwann gab es dann den Moment, wo Sie gesagt haben, okay, dann mache ich das jetzt. Was war das denn für ein Moment? Also wo war der Punkt, wo Sie gesagt haben, gut, viele gute Gründe, das Justizministerium muss jetzt jemand anders machen? Es tut also, ja auch weh, ne? wenn man an so einem Job hängt.
Es gab erstmal noch mal eine zweite Frage. Willst du es nicht doch machen nach ein paar Wochen? Und da habe ich noch mal gesagt, nee, ich möchte eigentlich zweimal Nein gesagt. Und dann sah ich, wie es schwierig war, die passende Person zu finden. Und dann kam dazu, dass ich dem Vater meiner Kinder, also meinem Ex-Mann, davon erzählte. Und der mich anschaute und sagte, Mensch, willst du das nicht machen? Dann ziehen wir alle zusammen nach Brüssel.
Also Sie hatten ein Verhältnis mit dem Vater Ihrer Kinder, das so freundschaftlich war, dass man das als Modell überhaupt denken konnte,
ja, also
dieses gemeinsam nach Brüssel ziehen?
Ja, wir hatten immer das sogenannte Wechselmodell. Also wir haben so wochenweise gewechselt. Das ging auch gut, solange ich keine besonderen Verpflichtungen in der Politik hatte, dann ist man ja etwa die Hälfte seiner Zeit im Wahlkreis und etwa die Hälfte der Zeit in
Berlin. Also die
Familie,
ihre Söhne lebten in Rheinland-Pfalz.
Genau. Mhm. Und wir hatten halt abgemacht, wir entfalten uns, aber klar ist, die Kinder sind das Zentrum, die Kinder bleiben, wo sie sind. Und in dem, was wir tun, müssen wir uns eben so arrangieren, dass das geht. Und das hat auch wunderbar geklappt. Als ich Generalsekretärin meiner Partei war, hat mein Mann Ex-Mann dann mehr Zeit übernommen von den Kindern, mit den Kindern. Und und dann kam das, und ich habe das hatte ich jetzt gar nicht so erwartet, obwohl ich es mir hätte denken können. Er ist selber halber Spanier, halber Niederländer und wollte eigentlich immer schon nach Brüssel, schon als wir noch verheiratet waren.
Wie alt waren die Jungs in dem Alter, also in der Phase?
2019 war die Wahl, 2018 musste ich mich entscheiden. Da war mein großer Sohn 20 und der Kleine war 13.
Ah, okay.
Was hat denn Sie dann im Kern umschwenken lassen? Der Rat Ihres Ex-Mannes oder das Gefühl, ich bin dieser großen alten Partei was schuldig? Also so ein Soldatinnentum in Ihnen?
Na, Soldatinnentum würde ich das nicht nennen, aber schon eine Loyalität. Also ich bin ein sehr loyaler Mensch und ich liebe diese Partei. Ich finde sie unglaublich wichtig in diesem Spektrum. Ich finde es wichtig, dass es sie gibt und dass sie stark ist, weil das auch für unsere Demokratie, denke ich, wirklich wichtig ist, dass es eine starke Sozialdemokratie gibt. Und und dann habe ich in der Kombination natürlich zu denken, dass das passt auch im Privaten gut, bin ich dann von mir aus auf Andrea Nahles zugegangen und habe ihr gesagt, hör mal zu, ich habe es mir überlegt, ich mach's.
Dann ist sie Ihnen um den Hals gefallen oder hat Ihnen.
Ist sie tatsächlich, ja.
Denn so ein richtiger Sehnsuchtsort ist Brüssel nicht. Oder war das für Sie was anderes?
Doch schon. Ich bin natürlich wirklich von meiner ganzen Geschichte her sehr europäisch geprägt. Ich habe einen britischen Vater, bin zweisprachig aufgewachsen. Ich habe Verwandte, die emigriert sind, außerhalb Europas, auch nach Australien, in den USA. Ich habe ein Erasmusjahr in Frankreich verbracht, wo ich diesen Mann eben kennengelernt habe. Durch ihn dann auch die Verbindung zu Spanien gehabt. Und ich bin einfach sehr international in meinem Denken. Und das Europäische liegt mir sehr. Ich wollte, als ich in den Bundestag einzog, in den Europaausschuss und bin da auch reingegangen. Also das Europapolitik war schon auch sehr mein Anliegen.
Die Europawahl selber ist aber dann nicht so gut gelaufen. 15,8%. Die SPD hat 11 ihrer 27 Sitze verloren. Was ist Ihnen da am Wahlabend durch den Kopf gegangen?
Ja, das war natürlich ganz fürchterlich. Also es zeichnete sich natürlich ab. Man hat ja ständig diese Wasserstandsmeldungen. Und es war klar, dass das nicht fliegt. Aus wahrscheinlich vielerlei Gründen. Und das ist ein ganz, für mich jedenfalls, ein ganz schreckliches Gefühl. Wenn man wirklich alles tut, was man kann und auch das tut, was man für richtig hält und dann das Ergebnis eben so ein fatales ist, das tut sehr weh, muss ich wirklich sagen. Da gab es so ein paar Umstände. Es gab eine Debatte um Netzpolitik, die man heute, glaube ich, ganz wahrscheinlich anders sehen würde. Aber damals war noch so, dass das Netz regulieren, das ist Zensur, das ist Eingriff in das freie Netz, war so das Allerschlimmste. Die Regulierung, um die es damals ging, die ist in Kraft und ich habe seitdem nie wieder jemanden gehört, der sich darüber beschwert hätte.
Was war das?
Hätte.
Können Sie das nochmal?
Naja, es ging um einen Konflikt zwischen Urhebern von kreativen Inhalten und dem Netz im Grunde genommen. Oder den Plattformen, die das dann auch benutzen, verbreiten. Und wo die Urheber eben gesagt haben, wir wollen daran beteiligt werden und zumindest wollen wir verhindern können, wenn unsere Werke einfach benutzt werden. Und da ging es um das Instrument der sogenannten Upload-Filter, also dass dann quasi automatisiert so ein Inhalt, wenn er identifiziert ist, auch quasi geblockt werden kann. Natürlich mit der Möglichkeit dann zu sagen, Moment mal, ich habe das aber verfremdet oder es ist doch nur Satire oder was auch immer. Aber das war im Grunde genommen so der Kern der ganzen Geschichte. Da gab es Demonstrationen mit zum Teil auch wirklich, ich habe da Diskussionen geführt mit Menschen, die sagten, ja, dann kann ich ja kein Foto mehr hochladen, weil die Kleidung, die ich trage, ist ja urheberrechtsgeschützt. So auf dem,
also lief aus dem Ruder, wurde irrational und sie konnten dem nichts mehr entgegensetzen.
Es waren auch Demonstrationen, die nur in Deutschland und ein bisschen noch in Österreich stattfinden, keinen fanden. Und man steht dann da und sagt, was macht man jetzt? Also es gab schon gute Gründe, auch dagegen zu sein. Ich habe auch versucht, so viel wie möglich zu verändern in diesem Sinne, dass das Internet natürlich ein zensurfreier Raum bleiben muss und so weiter. Aber ja, es war so eine Bewegung, die wirklich da ziemlich reingehauen hat.
Bei der nächsten Europawahl, Sie waren 24 wieder Spitzenkandidatin, ging es dann noch weiter nach unten, 13,9%. Und seither stellt die SPD nur noch 14 der 136 sozialdemokratischen Sitze im Europäischen Parlament. Frau Barley, wie oft bereuen Sie Ihre Entscheidung von damals?
Gar nicht, weil das Europäische Parlament ist ein völlig anderer Kosmos als der Bundestag. Und im Europäischen Parlament geschieht derzeit so viel, was mir unglaublich am Herzen liegt und wo ich auch gerne mit an dem Rad drehen möchte und es auch tun kann. Das eine ist der ganze große Bereich der Rechtsstaatlichkeit. Ich bin nun mal Juristin durch und durch und was in Europa passiert, was in Deutschland viele gar nicht mitbekommen, wie in Europa die Rechtsstaatlichkeit bröselt, abgebaut wird, zum Teil zerstört wird. Dagegen was zu tun, das ist mir das brennt wirklich total in mir. Und das zweite ist der ganze Bereich des Digitalen. Wir leben in einer Welt, wo diese Frage der digitalen Weiterentwicklung und der Regulierung der digitalen Welt aus meiner Sicht die dringendste Frage ist, die wir überhaupt zu behandeln haben. Denn wenn wir nichts tun, dann werden wir, selbst wir drei, die wir hier sitzen und, glaube ich, interessiert und informiert sind, werden in wenigen Jahren nicht mehr beurteilen können, was Realität ist und was Fiktion ist. Und wir werden ohnehin jetzt schon alle miteinander manipuliert, sobald wir ins Netz gehen. Aber das wird noch ganz andere Formen annehmen. Und da ist die Europäische Union der einzige Rechtsraum auf der ganzen Welt, der sagt, wir müssen im Grunde genommen die digitale Welt so regeln, wie wir auch die analoge Welt regeln. Jetzt nicht inhaltlich genau gleich, aber wir können das nicht einfach laufen lassen.
Das ist ja sehr überzeugend, was Sie sagen. Rechtsstaatlichkeit, Schutz vor Desinformation im Netz, all diese Dinge. Tatsächlich ist es in der Praxis aber so, dass wenn Menschen an die EU denken, wenn sie an Brüssel denken, dann denkt man an krude Regeln, an Bürokratie, an langwierige Prozesse, an große Langeweile, die einen schalten ab, die anderen werden wütend, wenn sie an die EU denken. Es ist ja ein ganz negatives Bild, das die meisten von diesem Gebilde namens EU haben. Was glauben Sie, warum ist das so und warum ist das immer noch so? Also die Dinge, die Sie nennen, sind ja maximal relevant für alle, aber es kommt überhaupt nicht mehr an.
Also es ist nicht so, jedenfalls nicht nach den Zahlen, die erhoben werden. Wir haben ein Eurobarometer, was die Zustimmung zur Europäischen Union regelmäßig erhebt. Und seit dem Brexit ist die Zustimmung zur Europäischen Union nochmal gewaltig gestiegen. Es gibt Länder, wo die Zustimmung sehr gering ist. Das ist meistens im Osten Europas so. Aber klar, ich meine, jeder kann irgendwelche Absurditäten sofort aufzählen. Aber seit der Pandemie, seit dem Brexit, auch seit dem russischen Krieg in der Ukraine, gibt es nach meiner Wahrnehmung, und ich bin wirklich viel, viel, viel unterwegs, immer wieder mehr Leute, die sagen, wir brauchen die Europäische Union und gerade auch in der digitalen Welt. Und jetzt noch mal mehr, wo wir in den USA Donald Trump haben, der nur von Stärke zu beeindrucken ist. Und da ist ja völlig klar und jedem klar, dass wenn wir uns in 27 Einzelteile zerlegen lassen würden, wir überhaupt keine Chance hätten.
Wenn Sie hier mal die Gelegenheit nutzen wollten, um für die EU zu werben, ganz niedrigschwellig, gibt's Katharina Barleys schönste EU-Geschichte, die einen sofort davon überzeugt, was für eine tolle Angelegenheit das Ding da in Brüssel ist?
Ja, es gibt eine. Die handelt aber nicht von irgendwas sehr Konkretem. Aber ich erzähle sie gerne. Das war beim politischen Aschermittwoch in Frankfurt im letzten Jahr. Und vor mir wurden zwei Menschen auf die Bühne gerufen, die Frankfurter SPD-KandidatInnen für die Europawahl. Platz 50 und 60 oder so, also aussichtslos, aber wahnsinnig engagiert. Ein junger Mann, der seine Wurzeln in Marokko hat und eine junge Frau, die seit 10 Jahren in Deutschland ist und aus dem Iran stammt. Und denen wurden 3 Fragen gestellt. Warum bist du nach Deutschland gekommen? Warum bist du in die SPD eingetreten? Und warum kandidierst du für die Europawahl? Und ich sollte danach reden und ich ging ans Mikro und ich habe gesagt, eigentlich will ich gar nichts mehr sagen. Wenn Sie Menschen zuhören, die Unfreiheit, die Diktatur, die Menschenrechtsverletzung, Verfolgung erlebt haben, dann können Sie da also fast nichts mehr hinzufügen. Und ich will Ihnen einfach weitergeben, was die junge Frau, Mona heißt sie, gesagt hat. Sie hat gesagt, ihr wisst nicht, was ihr habt an der Europäischen Union. Ihr wisst sie nicht zu schätzen. Stellt euch einmal vor, da wo ich herkomme, kämen die Menschen auf dieselbe Idee. Wir haben uns seit Jahrhunderten gegenseitig im wahrsten Sinne des Wortes die Köpfe eingeschlagen, massakriert, unsere Häuser verwüstet, unsere Kinder gegeneinander aufgebracht. Schluss damit. Wir hören jetzt auf damit, wir ziehen einen Strich drunter und setzen uns mal zusammen hin. Und dann schauen wir uns in die Augen und überlegen, was können wir eigentlich zusammen machen? Wie können wir unsere Handelsbeziehungen verbessern? Wie können wir unsere Jugend miteinander in Kontakt bringen? Wie können wir uns gemeinsame Regeln geben, damit wir miteinander in Frieden leben können? Und ihr habt das geschafft. Ihr habt das gemacht. Und ihr wisst das nicht zu schätzen. Und das ist etwas, das bewegt mich jedes Mal, wenn ich daran denke. Frieden war bei dem allerersten Wahlkampf, den ich geführt habe für Europa, schon ein Motiv, was ich aus meiner persönlichen Familiengeschichte mit reinbringen wollte. Was damals keinen interessiert hat. Aber jetzt, wo wir den Krieg vor der Tür haben, merke ich, wenn ich diese Geschichte erzähle, dass es doch bei ganz vielen auch was bewegt.
Zur Wahrheit der EU gehört natürlich auf der anderen Seite auch, dass es sehr komplexe Prozesse sind, dass es eine sehr große Vielfalt an, um es mal vorsichtig zu sagen, Positionen und Meinungen der unterschiedlichen Mitgliedsländer gibt. Was ist denn Ihre schlimmste EU-Geschichte, die bei der Sie immer noch in Gedanken die Augen rollen und sagen, das ist eben genau das Negative und das ist das, was wirklich noch schiefläuft in der EU?
Naja,
der kleine Horrorladen.
Mein Lieblingsgegner, das ist kein Geheimnis, heißt Viktor Orban und ist Premierminister von Ungarn und hat in seinem Land die Demokratie seit 2010 systematisch zerstört, kann man sagen. Manche sagen, dass dieses Project 2025 in den USA auch sich sehr gut angeschaut hat, wie Orban da vorgegangen ist. Und er ist jemand, der so viele Dinge tut, wo ich die Wände rauf und runter gehen könnte. Beginnend damit, dass er zum Europäischen Rat mal aufgetaucht ist mit einem Schal mit den Umrissen von Großungarn drauf. Also Ungarn in seiner größten Ausdehnung vor etwa 100 und ein paar Jahren. Teile von Kroatien dabei, Teile von Rumänien dabei. Da kommt er damit zu seinen Kolleginnen und Kollegen. Also die Botschaft, ne? Wenn Sie sich noch mal vor Augen führen, was ich eben für eine Geschichte erzählt habe, ist das natürlich das genaue Gegenteil. Er blockiert die Sanktionen gegen Russland, er blockiert Hilfen für die Ukraine und er sagt auch ganz unverblümt, er wird aus der EU austreten, sobald die Ungarn Nettozahlerland wird. Also alles, was mit ihm zu tun hat, das lässt mein Blut schon manchmal etwas in Wallung kommen.
Ich habe eine Lieblingsfernsehserie, Das Parlament. Kennen Sie die auch?
Ja, natürlich. Ich war schon ganz oft bei den Kickoffs sozusagen hier unter den Linden in der Vertretung auf dem Podium.
Wir müssen kurz für alle, die es nicht kennen, erklären. Das ist eine Satire auf den Politikbetrieb in Brüssel und Straßburg, handelt vom Alltag der Abgeordneten und auch der Mitarbeiter des Europäischen Parlaments, erzählt aus der Sicht eines jungen französischen Parlamentsassistenten, Sami. Können Sie darüber lachen, wenn die EU so durch den Kakao gezogen wird?
Also über diese spezielle Serie kann ich sehr lachen. Die ist einfach exzellent gemacht, sehr gut beobachtet und dann überspitzt, also so wie Satire sein soll. Ansonsten kann ich oft nicht drüber lachen, wenn sich über die EU lustig gemacht wird, weil es eben oft auch ein Ziel verfolgt. Also es gibt eben auch Menschen, die wollen die EU gezielt lächerlich machen, um sie auch zu schwächen. Wir hatten jetzt in der letzten Sitzungswoche einen Antrag, wo die EU auf einmal wieder in allen Schlagzeilen war, nämlich ob man einen Veggie-Burger Veggie-Burger nennen darf. Und dann schaut man sich an, wer bringt dieses Thema hoch. Ja? Das sind die entweder die EU oder vegetarische Überzeugung lächerlich machen.
Und französische Abgeordnete in diesem Fall.
Also das ist etwas, was mich dann schon sehr ärgert. Und was mich auch ärgert, sind so diese sogenannten Spaßparteien. Mhm. Also da habe ich überhaupt kein Verständnis für. In Deutschland denkt man manchmal, ach Gott, wir schicken dann mal so 2 oder 3 da ins Europäische Parlament. Selbst das Bundesverfassungsgericht hat mal gesagt, naja, so ein paar, deswegen brauchen wir keine 5%-Hürde, so ein paar, das ist nicht so schlimm. Aber wenn Sie dann wissen, dass Länder wie Malta oder Luxemburg 6 Abgeordnete haben für das ganze Land und wir Deutschen schicken mal so 3, die eigentlich nur ein bisschen Krawall machen wollen, und abwechselnd mit Ja und Nein stimmen, wie das Martin Sonneborn am Anfang noch gemacht hat, bis er mal böse auf die Nase gefallen ist damit. Das tut mir weh.
Sie wären für eine 5%-Hürde, um diese Truppen rauszuhalten?
Naja, wir haben ja jetzt auch wieder eine Untergrenze, aber es ist schon wichtig, dass ein europäisches Parlament genauso ernst genommen wird wie ein deutscher Bundestag. Mhm. Und wenn man sagt, im deutschen Bundestag haben Parteien, die nicht eine Mindestunterstützung in der Bevölkerung haben, nichts zu suchen, dann sollte man das auch für das Europäische Parlament anwenden.
Die erste Staffel von Parlament beginnt mit dem Brexit. Wie groß ist Ihre Hoffnung, dass die Briten zurückkommen?
Ich glaube, sie werden zurückkommen, aber es wird noch ziemlich lange dauern.
Jahrzehnte?
Das kann ich so genau nicht sagen, aber ich kann Ihnen den Grund dafür sagen. Es gibt inzwischen eine deutliche Mehrheit in UK, die erkennen, dass es keine gute Idee war, beziehungsweise jedenfalls, dass sie besser dran wären, wenn sie sehr, sehr viel enger wieder mit der EU kooperieren würden. Die aktuelle Regierung tut das ja auch zum Glück. Wir hatten im Mai ein Treffen und auch eine Vereinbarung danach, die uns in ganz vielen Feldern wieder näher zueinander bringt. Aber der Brexit, das war ja ein Referendum, eine Volksabstimmung. Dem ging ein Wahlkampf voraus. Und dieser Wahlkampf war so polarisierend und so brutal. Das weiß schon wieder keiner mehr, dass damals eine junge Labour-Abgeordnete umgebracht worden ist von einem Brexit-Befürworter. Ja. Jo Cox, ich finde, ihren Namen darf man immer mal wieder sagen, Mutter von 2 kleinen Kindern. So war die Stimmung. Menschen mit einem ostdeutschen Akzent sind verprügelt worden auf der Straße. Und diese Entscheidung über den Brexit hat das Land zerrissen, Zwei Landesteile haben dafür gestimmt, zwei Landesteile dagegen. Es hat Stadt und Land zerrissen, es hat Alt und Jung zerrissen und manchmal hat es Familien auseinandergerissen. Und das war so eine schlimme Zeit, dass niemand nochmal durch diesen Prozess gehen möchte. Und das müsste man, um wieder einzutreten. Und deswegen müssen all diese Narben erstmal sehr, sehr gut verheilen.
Also let's take back control andersrum. Das ist die Stimmung, die entstehen muss. Was ist denn, eine gute Satire zeichnet sich meistens dadurch aus, dass sie doch nah an der Realität ist. Welcher Aspekt oder welcher Gedanke dieser Serie ist besonders nah dran, dass sich im Grunde alle Akteure, also die Institutionen der EU, die Mitgliedstaaten, Parteien, gegenseitig blockieren?
Nein, das ist nicht so. Das war auch nie so. Also es gibt nur relativ wenig Entscheidungen im Rat, also da, wo die Staats- und Regierungschefs sitzen, die einstimmig getroffen werden müssen. Das ist ein weit verbreiteter Irrglaube, habe ich in jeder meiner Veranstaltungen, dass jemand kommt und sagt, immer einstimmig, das geht doch nicht. Nein, es ist nicht immer einstimmig.
Aber es ist die wesentliche Frage.
Ja, aber sehr wenige. Es sind wesentliche, aber das, ich meine zum Beispiel, dass man über den Haushalt einstimmig entscheidet. Was würden Sie denn davon halten, wenn jetzt 26 Länder entscheiden, ja, Deutschland soll aber mal die Hälfte, 50% mehr geben? Das geht nicht. Oder Deutschland gibt zwar am meisten, kriegt aber noch weniger oder so. Also Haushalt ist was einstimmig entschieden wird und das ist auch richtig so.
Aber
Vertragsänderungen.
Aber kann die EU verteidigungsfähig werden mit diesen Abstimmungsmechanismen, die wir haben? Wir sind in der Situation, Amerika wendet sich ab. Wir müssen dringend uns aufstellen, Abschreckung organisieren. Geht das in dieser Verfasstheit?
Also zum Thema Verteidigung muss man sagen, wir sind kein Staat als Europäische Union. Wir können nicht einfach alles machen, was wir wollen. Wir sind darauf angewiesen, dass die Mitgliedstaaten sagen, Europa, mach du das bitte, wir geben dir die Zuständigkeit dafür. Das haben sie beim Thema Verteidigung nicht getan. Wir sind nicht zuständig. Wir geben, das Geld kommt aus den Mitgliedstaaten und es müssen auch für jede Entscheidung alle 27 die Hand heben, weil wir keine Zuständigkeit haben.
Das ist schwierig jetzt, ne? Putin rüstet auf.
Und dann ist es aber doch kein Problem der Europäischen Union, sondern es ist ein Problem der Mitgliedstaaten, die offensichtlich diese Kompetenz noch nicht abgeben wollen.
Aber das ist Fingerpointing. Ich meine, insgesamt muss man doch jetzt überlegen, wie man die Verteidigungsfähigkeit organisiert.
Und absolut.
Wie geht das in drei Sätzen?
Also erstens, ich finde, man müsste bei der Verteidigung von der Einstimmigkeit runter. Das wird auch diskutiert. Dafür braucht man aber einen Beschluss aller 27. Ja. Zweitens, wir müssen endlich anfangen bei der Beschaffung unserer militärischen Ausrüstung von unserem Kirchturmdenken runterzukommen und zusammenzuarbeiten. Im Moment, wir haben, glaube ich, mehr als ein Dutzend verschiedene Panzersysteme. Ja. Wir haben, jeder schützt seine Rüstungsindustrie, Deutschland auch. Aber wir müssen da weg und mehr zusammen, weil dann kriegen wir eben auch für das Geld viel, viel mehr. Und es gibt auch noch weitere Vorteile. Ja, und dann müssen wir diese Entscheidungsstrukturen sehr eng zueinander bringen und Kompromisse eingehen. Das wird nicht immer leicht, weil wir sehr unterschiedliche historische Hintergründe haben und die Armee in unseren Ländern auch sehr unterschiedliche Rollen spielt, wenn wir gerade mal zum Beispiel Deutschland und Frankreich vergleichen.
Sie haben mal das Thema europäische Verteidigungsfähigkeit sehr weit gedacht und sogar in den Raum gestellt, dass es perspektivisch sinnvoll sein könnte, gemeinsam Atomwaffen zu haben. Denken Sie das heute noch so oder hat sich das geändert?
Na, das Interessante ist ja, alle, die mich damals verprügelt haben, vor allen Dingen aus den Reihen der Union, haben mittlerweile diese Forderungen selber aufgestellt. Also
die Situation, Atomwaffen der EU, das fordert, glaube ich, im Moment niemand aus der Union.
Naja, also so wie ich es damals formuliert habe, genauso sagen die das inzwischen auch. Ich habe ja nicht gesagt, wir sollen neue Atomwaffen anschaffen oder
denn
so.
In Deutschland, ne? Nur mal, darf das im Moment nicht. Es gibt einen Atomwaffensperrvertrag. Deutschland darf nicht sozusagen Mitinhaber von Atomwaffen
sein.
Nein,
aber wir haben ja schon Atomwaffen auf europäischem Gebiet zum Beispiel. Ne? Also das war, wie das dann so oft ist in Interviews, das war die allerletzte Frage, die auch mit, na, wenn jetzt Russland, und ich habe dann mit wenn und in dem Fall und so weiter sehr vorsichtig geantwortet, ist total hochgezogen worden. Also in dem, so wie ich es damals beantwortet habe, sagen es mittlerweile ganz viele Unionsleute auch.
Bei uns ist es nicht die letzte Frage. Deswegen haben Sie kurz Zeit. Wie ist es gemeint gewesen? Was wollen Sie an gemeinsamen Atomwaffen?
Es ist so gemeint gewesen, dass wenn wir einen östlichen Nachbarn haben, der ganz unverhohlen mit Atomwaffen droht, wenn wir einen westlichen Verbündeten haben, der im Moment noch sagt ja, aber wo wir das nicht genau wissen, dann müssen wir innerhalb Europas anfangen, Gespräche darüber zu führen, wie wir unsere nukleare Sicherheit gewährleisten können. So habe ich das gesagt und so meine ich es auch.
Wenn man das kurz nochmal vertieft, wer zahlt? Wo sind die Atomwaffen stationiert und wer entscheidet dann über den Einsatz? Der Europäische Rat?
Wir sind ganz am Anfang dieser Debatte und ich gehöre auch gerade bei den militärischen Fragen, das habe ich auch bei den anderen militärischen Ukraine-Fragen immer gesagt, auch nicht zu denen, die findet, dass man gerade die militärischen Sachen so am Anfang zerreden soll. Für mich war nur klar, in dem Moment, wo, das war zu dem Zeitpunkt, wo Trump gerade gewählt worden war und wo klar war, es kann passieren, dass die wegfallen. Da zu sagen, wir sehen das. Und wir müssen uns darüber Gedanken machen und diese Gespräche führen. Und die werden ja inzwischen auch geführt.
Wir sind gerade bei den komplizierten Strukturen der EU. Und zu diesen Strukturen gehört, dass es immer noch zwei Parlamentssitze gibt. Brüssel und Straßburg. Wie lange geht das denn noch so weiter?
Das wird wahrscheinlich noch sehr lange so weitergehen, weil es in den Verträgen verankert ist. Es steht in den Verträgen drin. Und die Verträge zu ändern, das gehört zu den Entscheidungen, die nur einstimmig gefällt werden können. Und Sie können sich denken, dass es ein Land gibt, das dem auf absehbare Zeit nicht zustimmt.
Nennen Sie das Argument, um die Franzosen zu überzeugen, ihren Sitz abzugeben, Parlamentssitz.
Also das einzige Argument wäre, wenn man dort eine Einrichtung hin vergibt, die ähnliche Vorteile hat. Aber also innerhalb von einer Woche im Grunde genommen das Auskommen für einen ganzen Monat zu schaffen, ich glaube, das wird schwerlich mit einer anderen Einrichtung zu schaffen sein. Also nur um das klarzumachen, von uns Abgeordneten, wir haben da keine Freude dran an diesem. Also
die reisen wird ja nicht immer, so gern hin und her die ganze Zeit.
Nee, die meisten von uns haben eine Wohnung in Brüssel, weil wir ja viel, viel mehr Sitzungswochen haben als der Deutsche Bundestag. Wir sind quasi den ganzen Monat, montags bis donnerstags, entweder in Brüssel oder in Straßburg. Und wir können dann nur einen Mitarbeiter mitnehmen dorthin. Mit den anderen kann man dann nur schalten. Und also niemand von uns, außer vielleicht den französischen Abgeordneten und denen, die ganz nah dran in Baden-Württemberg wohnen, macht das mit besonderer Freude.
Und Sie sitzen dann im Zug und schimpfen auf die Franzosen. Wie kann man sich das vorstellen, diese Fahrten?
Ach, wissen Sie, also ich bin jetzt im sechsten Jahr da und dann irgendwann, es gibt doch so ein Wort, Gott gebe mir die Kraft zu verändern, was ich verändern kann, die Gelassenheit hinzunehmen, was ich nicht verändern kann und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden.
Und das gehört auf die Seite, dass man es nicht verändern kann.
Wie gesagt, das ist ein einstimmiger Beschluss nötig und Frankreich wird dem nicht zustimmen. Ganz einfach.
Sie kennen diese Raumkapseln, die man ins All schickt, damit Außerirdische irgendwann, wenn die dann dort ankommen, etwas über das Leben auf der Erde erfahren. Was gehört in diese Raumkapsel aus Europa? Was ist das Ding, mit dem ein Außerirdischer sofort versteht, was das ist? Jetzt sagen Sie nicht in Aktenordner.
Das ist eine schwierige Frage, weil der Leitspruch der Europäischen Union ist in Vielfalt geeint. Und was es eben ausmacht, ist genau das. Also, dass wir diese unglaubliche Vielfalt haben, die Sie ja ganz am Anfang auch angesprochen haben, die es auch nicht immer leicht macht. Die es aber so wichtig und auch einfach macht, voneinander auch zu lernen. Und es fällt mir jetzt schwer, etwas zu finden, wie man das symbolisieren kann. Wahrscheinlich würde ich Fotos oder Berichte oder irgendwas von Jugendaustauschen da rein tun. Weil dass wir die Jugend zueinander bringen, dass die sich kennenlernen und dass die ihren Horizont erweitern, das ist einer der Gründe, warum diese Europäische Union so erfolgreich ist und auch so friedlich.
Die erste Staffel von Das Parlament würden Sie nicht beilegen?
Also Sie lieben das aber anscheinend wirklich, ne?
Manische Züge bei meinen ersten Entscheidungen.
Also Satire unkommentiert irgendwo abzuliefern, ist, glaube ich, nie eine gute Idee.
Sie können die Humorfähigkeit für Außerirdische testen.
Ich wollte gerade sagen, haben die Humor. Frau Bali, Sie waren... Jetzt dürfen wir noch mal einmal an Ihre Zeit als Justizministerin erinnern. Sie waren Justizministerin unter Angela Merkel. Mhm. Wenn Sie sich heute in Europa umschauen, wo sind die starken Frauen bei den Regierungschefs und Chefinnen?
Ja, wir haben schon starke Frauen. Mette Frederiksen ist eine davon. Und wir haben starke Kommissarinnen auch. Wir haben leider im Moment starke Frauen, die eher im rechtsextremen Spektrum verortet sind.
Giorgia Meloni.
Gibt es auch. Genau.
Marine Le Pen.
Ja, Marine Le Pen regiert zum Glück nicht. Das
noch nicht.
Hoffe ich auch, dass das nicht passieren wird. Aber... Ja, es gibt schon starke Frauen, aber im Moment, es ist ja oft in Zeiten so, wo die Rechtsextremen stärker werden, dass dann auch die Frauen weniger sichtbar sind.
Wenn man auf diese Rechtspopulistinnen in Europa guckt, ist das eigentlich gut oder schlecht für die Sache der Frauen, wenn starke, allerdings rechtspopulistische Frauen so erfolgreich, so mächtig, so einflussreich werden?
Na, es ist ja völlig offensichtlich, dass Frauen nicht per se bessere Menschen sind und auch nicht per se bessere Politik machen. Ja, wenn ich ganz unvorsichtig sein will, kann ich sagen, ich glaube, es gibt einen speziellen Platz in der Hölle für Menschen, die ihren eigenen, also ihresgleichen das Leben schwer machen. Und das trifft auch für manche Frauen zu. Also ich meine, wir haben ja auch in Deutschland eine Parteichefin einer rechtsextremen Partei,
Alice Weidel,
die verheiratet ist mit einer dunkelhäutigen Ausländerin, irgendwie mehrere Punkte, gegen die ihre Partei polemisiert, die sie diskriminiert. Das geht in meinen Kopf nicht rein. Mhm. Das verstehe ich nicht. Und bei Giorgia Meloni, die ja auch eine, wenn ich das richtig jedenfalls in Erinnerung habe, auch eine alleinerziehende Mutter ist, war, dass sie zum Beispiel lesbischen Müttern, wie Alice Weidel und ihrer Partnerin im Übrigen, das Recht entzieht, gemeinsam Eltern zu sein. Ja? Und das ist, wenn Sie mir den Ausflug erlauben, das muss man wirklich mal ganz deutlich machen. Da sieht man auch, dass Rechtsextremismus, wenn sie verschiedene in immer mehr Regierungen Rechtsextreme oder Nationalisten oder Faschisten oder wie auch immer sie bezeichnen wollen hat, dass das am Ende auch nicht gut gehen kann. Ja, weil das irgendwann knallt, weil sie dieses ich bestimme, wie du zu leben hast und auch dieses mein Land kriegt alles auf Kosten anderer, weil das nicht zusammengeht. Und ich finde das schon eine Ironie der Geschichte, dass also Alice Weidel und Giorgia Meloni, wenn ich das richtig weiß, sich da miteinander feiern lassen, während Alice Weidel, wenn sie in dem Land von Giorgia Meloni leben würde, das Sorgerecht für ihre beiden Kinder verlieren würde.
Wie erleben Sie diese rechten Frauen im parlamentarischen Alltag? Denn es gibt ja in der zweiten und dritten Reihe auch viele, die da sehr sichtbar sind.
Also ich erlebe die vor allen Dingen als sehr aggressiv und als unglücklich.
Das müssen Sie erklären.
Ja, also ich erlebe diese Schizophrenie, die ich jetzt eben beschrieben habe, immer wieder. Also wir haben auch im Europäischen Parlament Abgeordnete, die selbst sichtbar oder lesbar einen Migrationshintergrund haben, aber gegen Migrantinnen und Migranten dann, also wirklich auf die übelste Weise dann auch polemisieren. Und da ist so viel Hass immer drin. Also wenn die ans Redepult gehen, jede Rede, jede Bemerkung, jede Zwischenfrage ist diese Stimme ist so hasserfüllt. Und mir tut es immer leid. Ich bin so ein, weiß ich nicht, ich bin sehr spät in die Politik eingestiegen. Vielleicht ist das noch aus meinem früheren Leben. Ich denke immer, Mensch, was ist da passiert? Was hat dich so werden lassen?
Ist es bei rechten Männern anders als bei rechten Frauen oder machen die da vergleichbare?
Also rechte Männer haben auch ganz viel Aggressivität meistens drin. Und man weiß das ja auch von Maximilian Krah, dass er sagt, echte Männer müssen ja recht sein und müssen ja aggressiv sein. Und das ist natürlich aus meiner Sicht auch eine Kompensation für irgendwas. Also wenn man sich so über sein Weißsein, Männlichsein, Christlichsein, heterosexuell sein, definieren muss, wie das in den USA ja jetzt auch ganz stark passiert. Das führt ja dazu, dann brauche ich so als Persönlichkeit ja gar nichts vorzuweisen. Ich bin weiß, männlich, heterosexuell und christlich, also bin ich gut. Das hat den großen Vorteil, ich brauche gar kein guter Mensch zu sein, um gut zu sein. Ich brauche nur diese Eigenschaften zu haben. Und ich kann natürlich dann auch auf jemand anders zeigen, der Migrationsgeschichte hat, homosexuell ist oder sogar trans, Gott bewahre, eine emanzipierte Frau oder so. Und die ist dann auch per se schlecht. Ja, da ist dann auch relativ egal, was sie macht. Ne? Hauptsache, sie ist, hat diese Eigenschaften. Und ich denke immer, weiß ich nicht, man kompensiert da was.
Was ist das im Kern? Fehlendes Selbstwertgefühl?
I don't know. Ich bin keine Psychologin, keine Psychotherapeutin. Ich kann nur aus dem, was ich erlebe, sagen, mir würde es leid tun, wenn ich so durch die Gegend laufen würde und ständig so eine aggressive Grundhaltung vor mir hertragen würde.
Sie sind ja als Vizeparlamentspräsidentin einfach auch manchmal, sagen wir mal, ordnend aktiv. Müssen Sie diesen Abgeordneten anders begegnen? Also legt ihnen eine ganz andere Härte, eine ganz andere Aggressivität entgegen, die sie möglicherweise dann auch mit einer höheren Härte beantworten müssen? Kennen Sie das so?
Also ich war mal Richterin in meinem Leben und das hilft mir unheimlich bei der Ausübung meines Amtes als Vizepräsidentin. Also und auch generell, ich nehme da wirklich mein Amt wahr und stelle mich als Person, auch mit meinen eigenen politischen Überzeugungen, wirklich ganz nach hinten. Das ist meine Rolle, das ist eine möglichst objektive Rolle, so objektiv man eben sein kann. Und ich bemühe mich sehr darum, alle gleich zu behandeln. Denn wir haben auch Ausfälle, das Europäische Parlament ist deutlich temperamentvoller als der Bundestag. Es gibt andere politische Kulturen. Also da geht es schon lebhafter
zu. Haben Sie mal ein Beispiel?
Ach Gott, wir haben eine rumänische Abgeordnete, die hin und wieder mal ein Kruzifix rausholt und quasi so eine Art Exorzismus betreibt. Oder
Was machen Sie denn?
Oder als, ja, also die wird dann schon verwarnt und wenn sie dann so einen Leichensack hochhebt, wenn es um Covid geht, dann wird sie auch mal das alles verwiesen. Ich hatte das jetzt noch nicht, aber meine Kolleginnen und Kollegen.
Was kostet es, ein Kruzifix hochzuhalten? Ordnungsgeld?
Ordnungsgeld kommt eigentlich eher, wenn es wirklich beleidigend wird. Oder eben, wir hatten mal die Frage, ist das ein Hitlergruß oder nicht, mit dem jemand den Saal verlassen hat. Jedenfalls, ich versuche in meiner Rolle als Vizepräsidentin wirklich neutral zu sein und die Anträge der einen so zu behandeln wie die Anträge der anderen und auch das Verhalten der einen.
Also Sie rasten nicht mal aus oder erzählen Sie uns jetzt den einen Moment, wo Sie sagen, jetzt reicht, jetzt geht mir auch mal.
Nee, ausrasten ist nicht so mein Ding. Ich hatte relativ am Anfang meiner Vizepräsidentschaft hatte ich mal den Fall, dass aus der Linksfraktion jemand eine Situation, ich glaube, es war ein Flüchtlingslager auf Moria, als Konzentrationslager bezeichnet hat. Und da habe ich gesagt, das mag jetzt an meiner deutschen Herkunft liegen, aber ich glaube, dass der Begriff des Konzentrationslagers ist schon einer, mit dem man vorsichtig umgehen sollte. Aber das habe ich sehr ruhig gesagt. Und auch, was nicht, es ging durch die sozialen Netzwerke, diese Schweigeminute-Geschichte, als ein schwedischer Rechtsextremer eine Schweigeminute für Charlie Kirk nicht beantragt hat. Er hatte sie beantragt und die Präsidentin hat es zurückgewiesen. Und dann ist er einfach aufgestanden und hat gesagt, so, und wir machen jetzt eine Schweigeminute. Und dann musste ich natürlich eingreifen, weil das ist nicht an ihm zu sagen. Wir machen jetzt eine Schweigeminute und es gibt bestimmte Regeln dafür. Und die Präsidentin hatte sie abgelehnt. Und ich wurde auch ausdrücklich vorher darauf hingewiesen, dass ich die darauf auch bestehen sollte. Und das habe ich dann auch gemacht, sehr ruhig, aber die Reaktion war nicht so ruhig von der anderen Seite. Da gab es dann ziemlich einen Tumult. Aber wie gesagt, meine vorherige Tätigkeit als Richterin hat mich da sehr gut drauf vorbereitet.
Wir wollen noch mal auf Ihre Biografie, auf Ihre Herkunft schauen. Wie viel Britisches steckt in Ihnen?
Also ich habe immer gedacht, ich habe gar nicht so viel Britisches, weil ich nie dort gelebt habe. Dann hat die wunderbare, großartige Annette Dittert, die ARD-Korrespondentin in UK, ein Buch geschrieben. Das heißt London Calling. Und da hat sie ganz viele Leute interviewt nach dem Brexit. Sehr unterschiedliche Leute, um mal so ein Gefühl dafür zu kriegen, wie geht's denn jetzt weiter? Und das habe ich gelesen. Mein jüngerer Sohn hat mir das geschenkt zu Weihnachten. Und dann habe ich auf einmal gedacht, Mensch, da ist doch ganz viel Britisches in mir drin. Und zwar, also erstens, wo eine Schlange ist, stelle ich mich hinten an. Ich hasse Vordrängeln. Ich hasse das. Es macht mir körperliche Schmerzen. Ich würde es selbst auch nie tun. Aber vielleicht wichtiger, dieses, wenn die Welt untergeht, stiff upper lip and carry on. Also dann, das ist jetzt halt so, wie machen wir jetzt weiter? So, also ich bin dann keine, die da zusammenbricht und in Tränen ausbricht und oh Gott, oh Gott, oh Gott, nichts geht mehr. Sondern so dieses sehr pragmatische, das ist jetzt aber nicht so gut gelaufen. Also auch dieses britische Understatement dann, ne?
Es könnte Brexit, besser sein.
Genau, so ungefähr, ja. Hätte besser laufen können. Was machen wir jetzt da draus? So, das prägt mein Leben sehr.
Den Briten wird ja auch so ein gewisser Hang zur Exzentrik oder zum Spleenigsein nach gespannt. Also sehen Sie sowas bei sich auch? Haben Sie auch so Momente, wo Sie sagen, ah ja, okay?
Überhaupt nicht.
Gar nicht. Sie sind nicht spleenig.
Überhaupt nicht.
Sie sind auch nicht exzentrisch.
Nein, überhaupt nicht. Also ich glaube, ich bin so ganz, also low maintenance, easy to handle. Also mit mir kann man, glaube ich, sehr gut leben. Nee, ich habe überhaupt nichts Spleeniges.
Ich verrate jetzt was über Sie.
Bitte.
Als wir uns vor einiger Zeit begegnet sind und zusammen ein Getränkebuffet gingen und Sie einen Tee haben wollten und feststellten, dass die Teesorten, die es da gab, wahrscheinlich nicht denen entsprechen, auf die Sie Lust haben und ich schon etwas als Gastgeberin traurig war und dachte, oh Mann, wir haben nicht das Passende für Sie. Kein Problem, die Britin hatte die Lösung in der Tasche. Sie zog einen passenden Teebeutel aus der Tasche, warf ihn in den Becher mit heißem Wasser und alles war fein. Sie waren glücklich, alle waren zufrieden.
Das stimmt. Ist das spleenig?
Das ist überhaupt nicht spleenig. Das macht jeder so.
Das ist interessant.
Das stimmt. Also ja, das stimmt. Aber ist das ein Spleen? Also das Ding ist halt, Deutschland ist so ein Kaffeeland und die Teetrinker werden total vergessen. Und wenn Menschen selber keinen Tee trinken, dann legen die einem immer so Teebeutel hin, die sich total schön anhören.
Nämlich?
Earl Grey.
Super.
Ja.
Nicht
aber
super?
Earl Grey. Und wenn ich schwarzer Tee sage, dann kommen die oft mit Earl Grey. Und weil sich das so edel anhört, ne? Aber Earl Grey ist mit Bergamottöl aromatisiert. Kann ich auch
geht
nachmittags trinken, aber so morgens als erstes so ein Bergamott in die Nase. Habe ich nicht so gern. Und dann habe ich tatsächlich immer Teebeutel.
Sie haben tatsächlich auch jetzt einen Teebeutel dabei. Wenn Sie jetzt einen Tee.
Ja.
Also ich denke schon. Für alle, die das jetzt nicht sehen, sie schaut sich um und denkt darüber kurz nochmal nach.
Ja, ja, also in meiner Handtasche habe ich eigentlich immer.
Und das ist immer English Breakfast, oder?
Also wenn es geht, ist es Darjeeling.
Darjeeling.
Und manchmal habe ich noch. Verwen, Eisenkraut heißt es, glaube ich, auf Deutsch. Ja. Ne? In Deutschland wird das nicht so viel getrunken. Mhm. Verbene, sagt man hier.
Mhm. Ja. Mhm.
Das ist für abends, wenn ich keinen schwarzen Tee mehr trinke. Jetzt fühle ich mich spleenig.
Das ist nicht schlimm. Wegen Tee darf man sich, glaube ich, mal spleenig fühlen.
Gibt es da bestimmte Rituale beim Tee trinken? Zu welcher Uhrzeit?
Nee. Nee, ich brauche eigentlich fast Tee als Infusion sozusagen. Also ich
intravenös.
Fast. Also ich trinke eigentlich fast ständig Tee, wenn es irgendwie geht. Ich habe auch immer so einen roten Thermobecher dabei, mein Mann weigert sich, aus dem zu trinken, weil das noch nach 12 Stunden kochend heiß ist in dem Ding. Ich habe eigentlich immer Tee in der Nähe.
Aber nach 18 Uhr nur noch Kräuter?
Genau.
Und
eigentlich halb. 17.30 Uhr.
17.30 Uhr. Sie sind überhaupt nicht spleenig vorbei.
Aber beim Tee haben Sie jetzt tatsächlich einen Punkt gefunden. Aber sonst wüsste ich wirklich keinen. Ich werde mal meinen Mann fragen, wenn ich nach Hause komme.
Schütten Sie Milch rein?
Nein. Das ist mein deutsches Erbe. Mein Vater trinkt seinen Tee mit Milch, aber das ist mit dem deutschen Gen verloren gegangen bei mir.
Zucker oder Honig?
Nichts. Ganz pur.
Wie wichtig ist das Wasser?
Nö, bin ich zum Beispiel jetzt gar nicht spleenig.
Das Brüsseler Wasser schmeckt genauso gut wie das in Rheinland-Pfalz oder in Berlin?
Das Brüsseler Wasser. Die meisten Menschen, die ich kenne, die nicht Belgier sind, benutzen so diese Filter, diese großen Filtergeräte. Wir haben im Parlament auch so Wasserautomaten, weil es sehr, sehr kalkhaltig ist, aber geht.
Was machen die Belgier?
Die trinken das einfach so, glaube ich. Ich trinke es in meiner Wohnung auch einfach so. Die Belgier, muss man aber der Fairness halber sagen, kulinarisch ist das richtig schön in Brüssel. Mhm. Es ist eine sehr chaotische Stadt, aber was Essen, was die Qualität von Essen anbetrifft, das ist schon ein Ort, wo man gut sein kann.
Ihr Lieblingsgericht? Jetzt sagen Sie nicht belgische Pommes.
Nein. Ich esse eigentlich bis auf Sellerie und Fenchel und alles, was nach Anis schmeckt, eigentlich alles. Aber also womit man mich sehr, sehr glücklich machen kann, und sorry an alle Vegetarier jetzt, ist ein richtig guter spanischer Schinken. Und den kriegt man
Serrano.
Ja, Pata Negra idealerweise ist dann auch echt eine Kostbarkeit. Aber sowas kann man in Brüssel in einem normalen Supermarkt kaufen.
Und dazu trinken Sie aber keinen Tee, sondern?
Nein. Also ich trinke relativ wenig Alkohol. Dazu ist natürlich ein schöner Rotwein schon gut.
Wir kommen zu unserer allerletzten Frage. Wie oft am Tag müssen Sie sagen, Katharina ohne H?
Wann immer ich meinen Namen irgendwo zu Protokoll geben muss, dann sage ich das direkt. Aber ich muss dann meinen Nachnamen auch noch sehr langsam buchstabieren.
Fehlt das H, weil Ihr Vater das ein bisschen britischer haben wollte? Oder warum fehlt das
H? Ich glaube eher im Gegenteil. Ich glaube, die wollten nicht, dass die Briten da Catherine draus machen. Und haben deswegen das Haar weggelassen.
Und Catherine wäre.
Und es kommt auch von meiner Großmutter, mütterlicherseits, die die Käthe hieß und ohne Haar.
Ah.
Und das auch, also ich habe das ohne Haar sagen, haben wir in der Familie.
Sehr schön. Frau Bali, herzlichen Dank. Schön, dass Sie da waren.
Herzlichen Dank.
Danke Ihnen.
Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann freuen wir uns, wenn ihr den Kanal abonniert. Meine schwerste Entscheidung findet ihr auf allen gängigen Streaming-Plattformen wie Spotify oder Apple Podcasts. Lasst uns gerne eine Bewertung da oder folgt uns. Wenn ihr Feedback, Fragen oder Ideen habt, schreibt uns gerne auch eine Mail. meineschwersteentscheidung@funkemedien.de. Meine schwerste Entscheidung bitte in einem Wort. Die Adresse findet ihr auch nochmal in den Shownotes.
Ein Podcast von Funke.